Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Auch heute widmen wir uns wieder einem äußerst wichtigen Thema, das in vielen Arbeitsumgebungen eine zentrale Rolle spielt, dem sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln. Ich bin Dr. Ingo Max Leipelt und nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen. Schön, dass auch Sie sich für das Thema Arbeitsschutz interessieren. Elektrizität ist aus unserem modernen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken, birgt jedoch auch potenzielle Gefahren, denen wir mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen begegnen müssen. In dieser Folge werden wir uns daher eingehend mit den Risiken im Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln befassen und Ihnen praktische Tipps und Empfehlungen geben, wie Sie diese sicher nutzen können, um Unfälle zu vermeiden und ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Bleiben Sie also dran. Für wichtige Einblicke und Empfehlungen zum Thema Arbeitssicherheit im Umgang mit Elektrizität. Stellen Sie sich einmal eine belebte Fabrikhalle vor. In dieser belebten Fabrikhalle, wo das Dröhnen von Maschinen den Raum erfüllt, arbeitet eine Gruppe von Fachleuten daran, Produkte herzustellen. Inmitten dieses geschäftigen Treibens steht Lisa, eine erfahrene Elektrikerin, die die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in dieser Fabrik überwacht. Eines Tages, während sie routinemäßige Inspektionen durchführt, bemerkt Lisa ein blinkendes Warnlicht an einer Schalttafel. Ihr geschultes Auge erkennt sofort, dass dies ein potenzielles Zeichen für eine Störung in der elektrischen Anlage ist. Sie zögert nicht und ruft sofort ihre Kollegen zur Unterstützung. Gemeinsam untersuchen sie diese Schalttafel und entdecken einen locker sitzenden Draht, der die Gefahr eines Kurzschlusses birgt. Ohne zu zögern, sichern sie die Anlage und reparieren den Draht, bevor es zu einem ernsthaften Problem kommt. In der nächsten Teambesprechung erzählt Lisa von dem Vorfall und betont die Bedeutung regelmäßiger Inspektionen und sofortigen Handelns bei Anzeichen von Störungen. Sie erinnert ihre Kolleginnen und Kollegen daran, dass Sicherheit an erster Stelle stehen muss und dass jeder dazu beitragen kann, Unfälle zu verhindern, indem er wachsam ist und sich der potenziellen Gefahren bewusst ist. Diese Geschichte verdeutlicht, wie wichtig es ist, elektrische Anlagen und Betriebsmittel sorgfältig zu überwachen und sicher zu nutzen. Durch das proaktive Handeln von Lisa und ihrem Team wurde ein potenziell gefährlicher Vorfall verhindert und die Sicherheit aller Mitarbeitenden wurde gewährleistet. Ja, dass regelmäßige Prüfungen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln notwendig sind, ist in Deutschland auch gesetzlich geregelt und wichtige Regelungen finden Sie im Energiewirtschaftsgesetz, in der Betriebssicherheitsverordnung, in der DGUV Vorschrift 3 und in bestimmten VDE-Bestimmungen, insbesondere in denen es um das Errichten von Niederspannungsanlagen und den Betrieb von elektrischen Anlagen geht. Was muss da geprüft werden? Ortsveränderliche und transportable elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel, die sich im Eigentum des Unternehmens befinden, die angemietet oder auch geliehen sind. Dies gilt auch für die an der Arbeitsstelle bzw. im Unternehmen geduldeten Privatgeräte der Beschäftigten, wie zum Beispiel Kaffeemaschinen, Wasserkocher oder Rundfunkgeräte. Dabei ist zu beachten, dass es noch besondere Regelungen gibt, und zwar insbesondere für Aufzüge, für Anlagen und Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen, für medizinisch genutzte Bereiche und elektrische Medizinprodukte und für Sonderbauten, zum Beispiel Versammlungsstätten, Tiefgaragen, Krankenhäuser bzw. Beherbergungsstätten. Was steht zu Beginn der Prüfung? Das wissen Sie, insbesondere als regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts bzw. Zuhörerin dieses Podcasts, natürlich die Gefährdungsbeurteilung. Ohne eine Gefährdungsbeurteilung zur Prüftätigkeit darf erst gar nicht geprüft werden. Gefährdungen ergeben sich hier insbesondere durch unzureichende Qualifikation und fehlende Erfahrung der Prüfperson, Gefährdungen durch das Prüfobjekt selbst, gefährliche elektrische Spannungen, Lichtbögen, thermische Gefährdungen, Brände, mechanische Gefährdungen, Lärm, optische Strahlung, elektromagnetische Felder, chemische oder biologische Gefährdungen, Verkehrsgefahren, Gefährdungen durch die Produktionsumgebung, Gefahren durch besondere Umgebungsbedingungen und psychische Gefährdungen. Und diese Gefährdungsbeurteilung mündet dann in einer Arbeitsanweisung für die Prüftätigkeit, in Betriebsanweisungen für den sicheren Umgang mit Betriebsmitteln sowie in Betriebsanleitungen für die Betriebsmittel. Und wichtig ist, nicht jeder darf prüfen. Um elektrische Anlagen und Betriebsmittel vollständig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu können, sind besondere Befähigungen erforderlich. Für die Beurteilung der elektrischen Sicherheit ist es deshalb notwendig, dass die Prüfperson mit den spezifischen Anforderungen und Eigenschaften der zu prüfenden Anlagen bzw. Betriebsmittel vertraut ist. Die Prüfperson für die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel muss daher immer die Anforderungen an die Elektrofachkraft hinsichtlich der jeweiligen Prüfaufgabe erfüllen. Und sie muss als zur Prüfung befähigte Person beauftragt werden. Also zwei Dinge sind erforderlich. Das eine ist, dass die Prüfperson die entsprechende Ausbildung hat. Und das zweite, dass sie durch den Betrieb zur Prüfung beauftragt wird. In diesem Zusammenhang muss noch Folgendes erwähnt werden. Auch bei der ordnungsgemäß durchgeführten Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel kann es zu Gefährdungen der Prüfperson sowie der Umgebung kommen. Die Prüfperson muss diese erkennen, berücksichtigen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen. Dazu müssen der Prüfperson die erforderlichen Befugnisse eingeräumt werden. Die Prüfperson trägt die fachliche Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung. Sie legt die Art und den Umfang der Prüfung fest und trifft die Auswahl der geeigneten Mess- und Prüfgeräte. Damit Prüfungen sicher, effizient und störungsfrei durchgeführt werden können, ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Vor Beginn der Prüfung sollte eine Bestandsaufnahme, Vorabuntersuchung durchgeführt werden, um den Prüfumfang, die voraussichtliche Dauer der Prüfung und mögliche Auswirkungen auf den Betriebsablauf mit dem Betreiber sowie mit den Nutzern der von der Prüfung betroffenen Anlagenteile und Betriebsmittel abzustimmen. Wenn man das tut und sich entsprechend abstimmt, können Betriebsabläufe auf die zu erwartenden Störungen eingestellt werden, können betroffene Produktionsanlagen wie Server, PCs oder Aufzugsanlagen terminbasiert abgeschaltet werden, können notwendige Maßnahmen für sensible Anwendungen frühzeitig getroffen werden, zum Beispiel zur Vermeidung von Fehlalarmen, und können die Betriebsmittel für die Prüfung uneingeschränkt zugänglich gemacht werden. Ja, wie ist das dann mit der Prüfung selbst? Prüfungen werden nach Ordnungsprüfungen und technischen Prüfungen unterschieden. Ordnungsprüfungen sind beispielsweise Prüfung der zur Durchführung erforderlichen Unterlagen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit, Prüfung, ob der Prüfgegenstand gemäß dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung eingesetzt und verwendet werden kann und Prüfung, ob die erforderlichen Prüfparameter definiert sind, zum Beispiel der Umfang der Prüfung und die Prüffristen. Dann kommt die eigentliche technische Prüfung und die technischen Prüfungen sind Besichtigen auf augenscheinliche Mängel, messen unter anderem die Durchgängigkeit der Schutzleiterverbindung und des Isolationswiderstandes und erproben zum Beispiel Sicherheitsfunktionen, Verriegelungen, Nothalt, Notausfunktion, Prüftaste der Fehlerstromschutzeinrichtung RCD, Rechtsdrehfeld an Steckvorrichtungen, Schalt- und Kontrollleuchten, die der Sicherheit dienen. Die anschließende Dokumentation stellt den Abschluss der Prüfung dar und bildet die Grundlage für die nächste Prüfung. Die Praxis zeigt, dass bereits durch eine sorgfältige Sichtprüfung der größte Teil der Mängel festgestellt werden kann. Die Ergebnisse der Prüfungen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach Instandsetzung sind wichtige Grundlagen für die wiederkehrenden Prüfungen. Das Festlegen der Prüffristen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung liegt in der Verantwortung des Unternehmers. Und wie immer gilt, die Gefährdungsbeurteilung muss fachkundig durchgeführt werden. Verfügt der Unternehmer nicht über die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse, so wird eine fachkundige Beratung bzw. Unterstützung, zum Beispiel durch die Prüfperson, notwendig sein. Wichtig in diesem Zusammenhang, Prüffristen sind keine Wunschfristen. Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden. Wichtig ist auch, die maximale Zeitspanne zwischen wiederkehrenden Prüfungen kann durch gesetzliche oder andere Bestimmungen zusätzlich festgelegt sein. Zum Beispiel durch entsprechende Prüfverordnungen der Bundesländer bzw. der staatlichen Ämter für Arbeitsschutz, der Gewerbeaufsichtsämter oder der Bezirksregierungen oder auch durch Regelungen der Sachversicherer. Ja, wie bereits erwähnt, das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren. Die Aufzeichnung von Messwerten und Messverfahren im Rahmen der Dokumentation der Prüfergebnisse ist immer sinnvoll. Durch ein längerfristiges Aufbewahren der Messwerte lassen sich Veränderungen des Zustands der elektrischen Anlage bzw. des Betriebsmittels darstellen und Prüffristen bestätigen oder später auch korrigieren. Ja, welche Informationen sollte so eine Dokumentation beinhalten? Erstens die eindeutige Identifikation der elektrischen Anlage bzw. des Betriebsmittels, zum Beispiel Typ, Hersteller, Inventarnummer oder Barcode, falls sie irgendwie aufgenommen wurde. Dann natürlich Datum und Umfang der Prüfung. Prüfanlass, ist das eine wiederkehrende Prüfung? Ist das eine Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme? Ist das eine Prüfung nach der Instandsetzung? Das Ergebnis der Prüfung, die Prüffrist, die jeweilige Prüfperson, das verwendete Prüf- bzw. Messgerät und am Ende dann die Unterschrift. Die Unterschrift der Prüfperson natürlich. Prüfplaketten sind immer sinnvoll. Das generelle Anbringen von Prüfplaketten wird in den Regelwerken jedoch nicht verlangt. Allerdings, für Betriebsmittel, die an wechselnden Orten betrieben werden, wie ortsveränderliche Betriebsmittel oder Betriebsmittel nicht stationärer elektrischer Anlagen, fordert die Betriebssicherheitsverordnung das Vorhalten eines Nachweises über die erfolgte Prüfung am Einsatzort. Und hier empfehlen sich natürlich Prüfplaketten. Ja, und zum Schluss steht dann die Auswertung. Die Auswertung der Prüfprotokolle gehört zu den Organisationspflichten des Unternehmers. Nur dadurch können erforderliche Maßnahmen wie Anpassung der Prüffristen, Anpassung an den Stand der Technik, notwendige Reparaturen, Ersatzbeschaffung, Beschaffung höherwertiger oder geeigneter Betriebsmittel, Anpassung der elektrischen Anlagen bzw. Anpassung von Räumen veranlasst werden. Kommt es trotz aller notwendiger Prüfungen, trotz aller durchgeführter Prüfungen, trotzdem zu einem Stromunfall, ist immer eine ärztliche Vorstellung notwendig. Wie ist das mit der Wirkung des elektrischen Stroms auf den menschlichen Körper? Das Ausmaß der Schädigung ist neben der Stromstärke, der Stromart, Gleich- oder Wechselstrom und der Frequenz von weiteren Faktoren abhängig, vom Körperwiderstand, von der Dauer des Stromflusses, vom Stromweg durch den Körper und von der Größe der Kontaktfläche. Wechselstrom ist für das menschliche Herz wegen der häufigen Polaritätswechsel kritisch. Die Gefahr von Herzrhythmusstörungen und Kammerflimmern ist erheblich größer als bei Gleichstrom. Gleichstrom führt beim An- und Ausschalten bzw. Berühren mit zunehmender Stromstärke zu kurzzeitiger Muskelkontraktion, Zuckung, bis hin zu andauernder Muskelkontraktion, Verkrampfung. Die Wahrscheinlichkeit von Herzrhythmusstörungen und Kammerflimmern nimmt bei Gleichstrom in Abhängigkeit von Stromstärke und Durchströmungsdauer zu. Der Widerstand von Haut und Muskulatur ist dabei eine wichtige Größe für die Reizwirkung des Stromes. Bei einer Berührungsspannung innerhalb des häuslichen Stromnetzes kann er individuell um ca. 1000 Ohm variieren. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Niederspannungsbereichen bis 1000 Volt und Hochspannungsbereichen. Im Niederspannungsbereich kommt es häufig zu Unfällen mit einem kurzen Kontakt zur Spannungsquelle und kurzen Durchströmungszeiten, sogenannte Wischer. Kennt jeder umgangssprachlich, oh, ich habe einen gewischt bekommen. Durch unwillkürliche Abwehrreaktionen sind dabei Sekundärunfälle möglich, zum Beispiel ein Sturz von der Leiter. Im Hochspannungsbereich kann es zu Verletzungen durch direkten Stromdurchfluss im Körper sowie durch Störlichtbögen kommen. Wichtig ist bei Stromunfällen der Eigenschutz der Ersthelfer, daher immer bei Niederspannungsunfällen Entfernung der Sicherung, Abschalten des Gerätes, Ziehen des Netzsteckers, alternativ Isolieren des Verunfallten oder der Verunfallten durch einen geeigneten isolierenden Standort. Wegen der Gefahr von Herzrhythmusstörungen ausgelöst durch Körperdurchströmung ist eine umgehende ärztliche Vorstellung notwendig, auch nach einem mutmaßlichen kurzen Wischer. Und wichtig ist dabei immer die Durchführung eines EKGs. Ob es dann zu einer stationären Aufnahme bzw. Behandlung kommt, richtet sich dann nach anhaltenden Auffälligkeiten im EKG, nach dem Bewusstseinsverlust nach dem Stromschlag, bestehenden Vorerkrankungen des Herzens, Zustand nach längerem Stromdurchfluss durch Klebenbleiben, subjektive Beschwerden wie Benommenheit, Herzstiche, Herzschmerzen, Atemnot, Verletzungen nach Sekundärunfällen, Verbrennungen oder Schwangerschaft der Verunfallten. Letztendlich die Entscheidung über eine stationäre Behandlung nach einem Stromunfall im Niederspannungsbereich liegt in den Händen des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin. Im Hochspannungsbereich muss von den Helfern ein Sicherheitsabstand von bis zu 20 Metern eingehalten werden, da sich an der Unfallstelle ein Spannungstrichter ausbilden kann, der für den Helfer oder den Helfenden zu einer lebensgefährlichen Schrittspannung führen kann. Es ist grundsätzlich ein Notruf abzusetzen, bei dem der Anlagenbetreiber mit zu benachrichtigen ist. Der Bereich muss vom Fachpersonal freigeschaltet und freigegeben werden. Erst dann können Maßnahmen der ersten Hilfe eingeleitet werden. Der Verunfallte nach einem Stromunfall im Hochspannungsbereich ist dann sofort medizinisch zu versorgen. Eine stationäre Behandlung mit engmaschiger Kontrolle wegen der Gefahr von Spätfolgen ist unbedingt erforderlich. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Wie immer habe ich relevante Informationen in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, zuzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben, wie Sie elektrische Anlagen und Betriebsmittel sicher nutzen können, um Unfälle zu vermeiden und ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Denken Sie daran, dass regelmäßige Inspektionen, Schulungen und proaktives Handeln entscheidend sind, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Wenn Sie weitere Fragen oder Anliegen haben, zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Sicherheitsbeauftragten, Sicherheitsfachkräfte oder Fachleute in Ihrem Unternehmen zu wenden. Bleiben Sie weiterhin sicher, achten Sie gut aufeinander, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Ingo Max Leipelt.